SRF 2 Kultur.
Morgen, der 1. Mai, der erste des neuen Monats. Die einen haben frei, die anderen arbeiten. Und eine Frau aus der Romandie fängt in Zürich ihren neuen Job an. Karin Zuber wird die neue Gesamtleiterin des Jazzclubs Moods. Die 40-jährige Bielerin war die letzten 5 Jahre Programmleiterin des QI Jazz, ein kleines Jazzfestival in den Rebbergen am Genfersee. SRF Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn stellt Karin Zuber vor.
Karin Zuber sitzt nicht gern auf einem Stuhl und beantwortet brav Fragen. Zu ungestüm ist sie, zu groß ihr Tatendrang, den sie ab morgen auch in Zürich unter Beweis stellen kann. Im Mut, das Rad neu erfinden, will sie nicht. Zuber setzt auf Kontinuität.
Ich denke jetzt nicht, dass ich alles neu erfinden werde. Ich werde das, wie man es von mir in Kühi kennt, weitermachen. Aber wie auch schon der Mut schon seit Jahren ist, das heißt offen, was ist die Jazzszene heute, hier und woanders. Nicht nur Amerika, sondern auch natürlich Europa. Und mit welchen anderen Musikbranchen flirtet denn Jazz oder World Music, Funk, Hip-Hop, Soul und so, Black Music.
La Fille du Swing, wie sie die Zeitung Le Temps kürzlich nannte, steht für einen offenen, neugierigen Jazz. Zuber will in Zürich nicht nur mit anderen Musikstilen flirten, sondern auch mit anderen Clubs und mit Ausländergemeinden zusammen Konzerte organisieren. Vom stereotypen Bild des vom Zigarrenrauch verhangenen noblen Jazzclubs hält sie wenig.
Ich habe wirklich eine Allergie gegen Jazz, der sich nur an ein Publikum richtet und wo man isst während dem Konzert und noch eine Zigarre raucht danach. Also dieses Ding, das will ich nicht. Es muss ein Ort sein, wo jeder sich wohlfühlt, wo man nicht denkt, dieser Club, da gehören nur die hin oder nur die. Es muss wirklich sehr offen sein und jeder muss sich da empfangen fühlen.
Und diese Einstellung passt zu Moods, so wie sie auch zum QI Jazz Festival passt. Insofern sind sich das Moods und das Jazz Festival in QI recht ähnlich. Karin Zuber kann sich dann auch vorstellen, den Austausch zwischen QI und Zürich zu verstärken.
Haben wir schon angefangen, schon längst in QI, indem wir sehr viele Deutschschweizer auch im Off-Festival nach QI einladen. Und die tauschen dann auch aus mit den lokalen Musikern, oder?
Und diese Tradition will sie weiterführen. Westschweizer Musiker sollen vermehrt auch in Moods auftreten. Jazz als kulturenübergreifende Sprache, das versteht sich für die bilange Bielerin von allein. Die studierte Politologin machte sich an der Expo 02 einen Namen, wo sie 2 Musikclubs betreute. Danach arbeitete sie als Direktorin des Theaters Biel Solothurn und bei der Kulturstiftung Pro Helvetia. Am Jazzfestival in Kühe arbeitet sie nebenher. Auch die Leitung macht sie ehrenamtlich und wird es auch weiterhin tun. Nun kommt Zürich dazu. Keine Liebe auf den ersten Blick, erklärt die Bielerin.
Ich habe es immer spannender gefunden, in einer Peripherie zu sein. Und da muss man was erarbeiten, um das, was passiert. Das habe ich gern gehabt. Und das habe ich ein bisschen gefürchtet. Und ich hatte ein A priori von Zürich als eine arrogante Stadt.
Doch die Vorurteile konnte sie schnell abbauen, sodass sich Karin Zuber nun auf die Limmatstadt freut. Für das Moods wünscht sie sich vor allem eines.
Dass weiterhin das Moods ein toller Jazzclub ist und wo man sehr gern hingeht und sich freut. That's it. Ich will es nicht zu kompliziert machen.
Keep it simple. Das ist die Devise der neuen Leiterin des Moods.
Lesen und Schreiben öffnet Tür und Tor zur Bildung. Wer liest, bekommt Informationen. Wer schreiben kann, kommuniziert. Doch wie soll man schreiben lernen? Lange setzten Schweizer Schulen auf das Kombipaket erst Steinschrift und dann Schnürlischrift. Diese verbindet alle Buchstaben. Doch jetzt läuft die Basisschrift der Schnürlischrift den Rang ab. Einfacher zu lernen sei sie, organischer. Die Forschung belegt, dass Kinder mit Basisschrift besser und vor allem lieber schrieben. Nun wird sogar diskutiert, ob die Basisschrift Eingang in den Lehrplan 21 findet und die Schnürlischrift ablöst. Erfunden hat die Basisschrift Hans Eduard Meyer. 90 Jahre alt wird der Schriftentwerfer in diesem Jahr. Der Beitrag von Noemi Gradwohl.
Sein Leben lang hat er Schriften erfunden. Hans Eduard Meyer ist in Horgen geboren und gelernter Schriftsetzer. Er ist Kalligraph, Grafiker und Schriftgestalter und hat an der ETH Zürich gelehrt. Seine bekannteste Erfindung ist die Syntax, eine Schriftart ohne Serifen. Noch bekannter allerdings, zumindest einem breiten Publikum, ist ein Schreibsystem, das er entwickelt hat, die Basisschrift. Erfunden hat er sie vor ein paar Jahren durch Zufall, sagt Hans-Eduard Meyer gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen.
Ich war da bei einer Lehrerin und habe an der Wand ein Plakat gesehen mit dem Alphabet von der Schnürli-Schrift. Und weil ich in selber Zeit nach einem neuen Projekt gesucht habe, ist mir sofort klar gewesen, ich mache eine andere, eine einfachere Schulschrift.
Einfacher zu lernen sollte diese neue Schrift sein und den Schülerinnen und Schülern mehr Spaß machen. Bisher lehrte man in der Deutschschweiz praktisch überall zwei Schreibarten. Erst die Steinschrift, dann die Schnürli-Schrift, die alle Buchstaben miteinander verbindet. Mit der Basisschrift wollte Hans-Eduard Meyer die Systeme vereinheitlichen.
Sie hat nur eine Art und die bleibt sich immer gleich. In der ersten Klasse tut man Großbuchstaben eine Art wie Druckbuchstaben schreiben und Kleinbuchstaben einzeln. Und dann in der zweiten Klasse werden die Kleinbuchstaben zusammengehängt, dort, wo es einen Sinn macht, nicht überall. Nicht?
Bei der Basisschrift bleiben die Großbuchstaben für sich, die Kleinbuchstaben jedoch können sich verbinden, je nach Bedarf. Die Basisschrift, sie funktioniert. Eine Studie der Pädagogischen Hochschule Luzern hat vor ein paar Jahren nachgewiesen, dass die neue Schrift tatsächlich zu besserem Schreiben führt. Schülerinnen und Schüler schreiben leserlicher, schneller und mit größerem Vergnügen. Eine bessere Handschrift, das ist auch dem Erfinder wichtig.
Ich hasse so Schriften, Handschriften, die man kaum lesen kann. Das dünkt mich rücksichtslos.
Der gute Befund hat der Basisschrift Erfolg beschert. Bereits verbindlich eingeführt ist sie im Kanton Luzern. Andere Kantone stellen es ihrem Lehrpersonal mittlerweile frei, welche Schrift sie unterrichten. Nun wird diskutiert, ob die Basisschrift im Lehrplan 21 Eingang findet. Kommendes Jahr wird er vorgestellt. Dies würde ihren betagten Schöpfer freuen.
Das wäre eine grosse Genugtuung und eine Freude. Na, dass ich das noch erleben würde. Ich bin jetzt ja 90 und lebe nicht mehr lang.
Am Sonntag starb, 88-jährig, der ungarisch-amerikanische Cellist János Starka. Zwei Dinge stehen für sein langes Künstlerleben. Wie kein anderer Cellist war er in allen musikalischen Stilen zu Hause, bei Bach ebenso wie bei Bartok. Und wie kaum ein anderer Cellist hat Starka sehr viele Aufnahmen gemacht. Warum er sonst noch in die Kategorie der Weltklasse-Cellisten gehört, sagt Ihnen Gabriela Kagi.
Er hatte lustige, listige Augen. Ansonsten gab sich der Cellist János Starka eher cool im Gespräch und auf der Bühne. Kein heftig schnaufender Spieler mit Cello zwischen den Beinen, sondern ein in sich gekehrter Mensch, der fast ohne Körperbewegung und meist mit geschlossenen Augen dem Feuer und Temperament eines Stückes Tür und Tor öffnete. Mit der Solosonate von Zoltán Kodály schaffte er den Durchbruch. Das war 1948. Die erste Aufnahme und gleich den großen Schallplattenpreis dafür. Seither ist er mit dieser Sonate eng verbunden. Sie ist so etwas wie sein Personalausweis geworden. Alles, was sein Spiel ausmacht, steckt da drin. Zupackende rhythmische Kraft, die Freude an den Klangfarben, die schier grenzenlose Virtuosität. kommt Starka in Budapest zur Welt. Vater, ein eingewanderter Pole und Mutter ukrainischer Abstammung, nennen ihren dritten Sohn János. Ich war ein Wunderkind, sagt er, aber keines, das ausgebeutet wurde, weil wir ja nicht die Möglichkeit zum Reisen hatten.
I was a child prodigy, but I was not an exploited child prodigy, which means that because of the conditions when I was growing up,
Der Krieg und die Judengesetze in Budapest verändern sein Leben massiv. Immer weniger Musikfreunde werden es, auch Onkel und Brüder werden abtransportiert. Janosch Starka, noch keine 20, aber will spielen und organisiert selber Konzerte in Häusern, wo es noch ein Klavier gibt. Ärzte und Anwälte sind seine Kammermusikpartner. Sie waren nicht sehr gut, aber ich lernte das Repertoire kennen und das Essen war besser als zu Hause. Bei Kriegsende dann wird er Solocellist in Budapest. Auch nach seiner Emigration, als seine Karriere längst am Rollen ist, bleibt er viele Jahre dem Orchester treu. Erst in Dallas, dann in New York und schließlich in Chicago. Während eines Konzertes mit dem Geiger Yehudi Menuhin, ebenfalls einst ein Wunderkind, hatte Starka eine Art Erleuchtung. Er erkannte, dass er nichts wusste. »I played like a blind man«, sagt er später dazu. Von da an spielt er Cello mit dem Kopf, durchleuchtet jede seiner Bewegungen, löst technische Probleme mit genauer Analyse und schreibt schließlich »An Organized Method of String Playing«. 1958 wird er Professor in Bloomington, eine der renommiertesten Universitäten des Landes. Generationen von Cellistinnen und Cellisten kommen her, um bei ihm zu lernen. Der Ruf der Strenge, der ihm vorauseilt, hält niemanden ab. Kommt ein Cellist an die Himmelspforte, erzählt eine Anekdote. Wo hast du studiert, fragt Petrus. Bei Rostropowitsch, die Antwort. Nein, sagt Petrus, für dich ist hier oben kein Platz. Ab in die Hölle. Kommt ein zweiter Cellist und klopft. Und wo hast du studiert, fragt Petrus. Antwort. Bei Janosch Starka. Oh, dann sei herzlich willkommen. Wir wissen, dass du schon durch die Hölle gegangen bist. Die junge deutsche Cellistin Anja Lechner kennt diese Geschichte. Starka selber hat sie immer wieder gern erzählt. Lechner war bei ihm in Bloomington. Ja, sagt sie, er war streng, klar in seinen Ansprüchen, aber unerbittlich.
Und außerdem war das ein System, was ich bis dahin nicht kannte. Also ich habe immer sehr lange an einem Stück geübt und immer wieder vorgespielt. Und bei ihm hat man ein Stück einmal vorgespielt. Und wenn das dann schon ganz gut war, dann durfte man es noch einmal in der Masterclass spielen.
Für Starka selber war das Lehren Berufung, wichtiger als alles andere, auch als die Konzerte. Deshalb bin ich ja da. Das ist meine Aufgabe auf der Erde, sagt er. Zudem ist Unterrichten ein Blick in die Zukunft. Meine Konzerte, das war etwas fürs Heute, aber das Unterrichten geht darüber hinaus, auch wenn ich einmal nicht mehr da bin.
At least it shouldn't stop at the moment when I am out of the picture.
So ist es, sagt Anja Lechner. Auch heute ist immer etwas von Starka dabei in ihrem Cellistinnenalltag.
Also was ich immer mit dabei habe, ist zu erkennen, warum etwas nicht funktioniert. Und ich sage jetzt mal, Atemzeichen zu setzen, weil das ist nicht so selbstverständlich, dass man als Streicher atmet wie ein Sänger. Und das hat er uns wirklich beigebracht.
Die Zürcher Gästnerallee begibt sich auf neue Wege und lässt Gäste ans Rudern. Über jeweils 2 Monate werden Kulturschaffende zu Intendanten oder Kuratorinnen der kleinen Südbühne. Und die erste Gruppe, die die Südbühne bespielt, heißt Neue Dringlichkeit. Am 1. Mai, also morgen, geht die Gruppe an den Start. Wer die Neue Dringlichkeit ist und was sie in der Gästnerallee vorhat, ein Porträt von Elinor Landmann.
Nichts ist einfach. Die Welt ist eine zu verändernde. Und diese Überzeugung macht bei der Gruppe Neue Dringlichkeit von nichts Halt. Bei meiner Begegnung mit 4 Mitgliedern diskutieren wir sofort. Ich frage nach den Namen und ab geht's in eine Debatte darüber, ob die Identitätskonzepte, die man sich mit Namen automatisch einkauft, nicht durch und durch zu kritisieren seien. Wo Journalistinnen wie ich die eindeutige Antwort suchen, setzt die neue Dringlichkeit auf Differenzierung. Und die macht auch nicht Halt vor dem Alltagsritual Vorstellrunde. Die neue Dringlichkeit hat sich einen Namen gemacht, indem sie das Politische in der Kunst sucht. Meine erste Frage an Finja, Liliane, Maya und Melchior lautet darum, seid ihr Künstler oder Aktivisten? Hinfällige Frage, sagt Maya, denn Kunst ist eh immer politisch.
Weil ich davon ausgehe, dass alles Soziale eine politische Dimension innehat und dass unsere Praxis auf der einen Ebene politisch ist und wir aber in den Inhalten, die wir verhandeln, auch nochmal eine zweite Ebene von explizit politischem haben.
Melchior widerspricht vehement. Kunst ist eben nicht automatisch politisch. Meiner vereinfachenden Zusammenfassung dieser Diskussion würden übrigens bestimmt alle vier widersprechen. Und überhaupt, machen Sie sich auf was gefasst. Sie werden in diesem Beitrag viel Falsches hören über die neue Dringlichkeit. Denn das Differenzierungsbedürfnis und die Differenzierungsfähigkeiten der Gruppe verlangen nach dem Gespräch und nicht nach einem Radiobeitrag. Also, wir waren bei Kunst und Politik und vier unterschiedlichen Meinungen dazu, wie die neue Dringlichkeit sich in dem Feld positioniert. Widerspruch scheint wichtig zu sein. Alle nicken, Finja spricht.
Also ich glaube, das ist essentiell, oder? Das ist das, was uns zugrunde liegt. Und ich glaube, was uns ausmacht oder wovon es mehr gibt, gerade das ist immer bedingt durch die Menschen, die gerade mitarbeiten.
Die neue Dringlichkeit ist eine Gruppe, die wohl einen Kern von knapp 10 Mitgliedern kennt, aber eigentlich Anschluss sucht in alle möglichen Richtungen. Und auch wenn einige der Gruppenaktionen als Theater wahrgenommen wurden, auf diesem Feld will die Gruppe mit den vielen verschiedenen Meinungen nicht stehen bleiben. Über die nächsten 6 Wochen wird sie das Programm der Südbühne in der Gessner Allee Zürich gestalten und hat dafür einen Aufruf lanciert. Wer wollte, konnte sich mit seinem Projekt melden. Thema? Let's talk about money, honey. Melchior erklärt.
Wir haben ein Thema aufgegriffen, das sehr präsent ist, weil es uns alle betrifft, nämlich Geld und Finanzen und Schuldenpolitik sozusagen. Und haben den Raum geöffnet, um von diversen Leuten eine Aussage dazu zu hören und in der Zusammenkunft tatsächlich zu fragen, was können wir denn tun? Und da liegt für mich die politische Dimension.
Nicht der Konsens im Vorfeld wurde gesucht, sondern ein Raum geöffnet für das Gespräch darüber, was jetzt dringlich und wichtig ist. Eingeladen für die 6 Wochen wurden übrigens alle Projekte, die sich bewarben. Darunter sind Vorträge, ebenso wie anarchistische Frühstücke, Erlebnisberichte über Leben ohne Geld, Performances, Installationen und. Für die vielen geplanten Veranstaltungen reicht das Budget nicht. Findet hier Ausbeutung statt? Und das, wenn es um Ökonomisierung der Gesellschaft und den Widerstand dagegen geht? Liliane erklärt, wie die neue Dringlichkeit mit den Widersprüchen umgeht, die dem Entschluss zur Handlung auf dem Fuß folgen.
Der Unterschied bei uns jetzt ist, dass wir alles offenlegen. Wir sagen, ja, wir beuten uns selber aus, tatsächlich. Und ja, die Künstler kriegen unterschiedlich viel Geld. Und wenn wir einen Theoretiker einladen, kriegt er noch mehr Geld. Aber diese Unterschiede, die ja immer da sind, die werden bei uns hier tatsächlich aufgehängt.
Transparenz gilt fürs Budget und für das Kurationsprinzip. Jeder, der will, darf. Kuratieren nach kollektiver Praxis nennt das Meyer und erklärt, hier geht's auch um Jekami, aber nicht nur.
Wir streben kein Ziel an, auf das alles hingeleitet wird. Kuration bedeutet ja immer selektieren, das etwas zuspitzen und wir wollen statt zuzuspitzen öffnen.
Wer sein Denken, seine Kritik, seine Haltung über die nächsten 6 Wochen in den offenen Raum der Südbühne trägt, der nimmt teil, aktiv, auch als Zuschauer und konstituiert, auch als Zuschauer die Debatte darüber, was wichtig ist und was dringlich. Die Welt ist nicht. Sie ist veränderbar. Das ist in den resignativen Zeiten, in denen wir leben, schon mal eine ziemlich ungeheuerliche Prämisse. Ausdiskutiert ist sie noch lange nicht. Aber als Prämisse eine, die mir in meinem lebenstüchtigen Pragmatismus doch wieder erstaunlich frisch erscheint.
Elinor Landmann. Morgen, am 1. Mai, beginnt Südbühne für alle mit der Gruppe Neue Dringlichkeit in der Zürcher Gessnerallee. Den Startschuss für das 6-Wochen-Programm macht ein Spontanfestival ab 18 Uhr.
Weltweit.
Was im Westen oft für Schlagzeilen sorgt, gilt in Asien noch als Neuland, die Ehe von Schwulen und Lesben. Die kleine Insel Taiwan jedoch ist in Sachen Toleranz eine Vorreiterin in der Region. Wie in San Francisco, Zürich oder Berlin gibt es auch in Taiwan jedes Jahr einen Gay Pride Umzug. Zudem dürfen Homosexuelle per Gesetz am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden. Doch wenn es um die Eheschließung geht, ist es schwierig. Der Beitrag von Martin Aldrovandi.
Sehr, 不好意思, 我们现在那个法令上的规定, Es tut uns leid, wir können Ihre Beziehung nicht registrieren, entschuldigt sich der Beamte des Einwohnermeldeamtes. Der Computer nehme die Personalausweise von zwei Männern nicht an, sagt er zum Gay- und AIDS-Aktivisten Ti Tia Wei. Dieser wird die Beziehung mit seinem Partner offiziell als Ehe eintragen.
Es ist ein Menschenrecht, das wir schon lange haben sollten. Zwei Männern oder zwei Frauen bleibt dieses Recht in Taiwan leider noch immer verwehrt.
Ti Tia Wei ist verärgert, wenn auch nicht überrascht. Wie in allen anderen Ländern Asiens gibt es auch in Taiwan keine Homo-Ehe. Noch nicht. Seit Jahren bemühen sich Aktivisten sowohl auf der politischen als auch auf der juristischen Ebene darum, bisher ohne Erfolg. Erst Anfang Jahr gab ein Männerpaar auf, das zuvor gegen die Stadt Taipeh geklagt hatte. Chen Qingxue und Gao Zuwei zeigten sich vom Gericht enttäuscht, nachdem diese sein Urteil immer wieder hinausschob.
Ich bin nicht nur frustriert, sondern stinksauer. Was wollen Sie eigentlich noch? Wir sind jetzt schon 9 Jahre zusammen. 2005 haben wir uns verlobt und 2006 geheiratet.
Es blieb jedoch bei der Zeremonie, denn rechtlich gesehen existiert die Beziehung der beiden Männer nicht. Mit Federboas, Transparenten oder einem chinesischen Drachen aus Luftballons marschieren sie auf den Straßen der Hauptstadt. Die jährliche Pride Parade fand bereits zum 10. Mal statt. Mit inzwischen rund 60.000 Teilnehmern ist es der größte Schwulen- und Lesbenumzug in ganz Asien. Die Insel Taiwan, die flächenmäßig etwas kleiner ist als die Schweiz, ist fortschrittlich. Mit rund einem Drittel Frauenanteil im Parlament etwa lässt Taiwan nicht nur seine Nachbarn, sondern auch viele europäische Staaten hinter sich. Diskriminierungen am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts sind verboten, ebenso wie aufgrund der sexuellen Orientierung. Der Autor und Querexperte Ji Dawei führt dies auf die politische Entwicklung seines Landes zurück.
Most people in Taiwan are proud of.
Die meisten Taiwaner sind sehr stolz auf die Demokratie. Sie weisen gerne darauf hin, dass wir demokratischer sind als China, Hongkong oder Singapur. Es gibt in diesem Land eine Art Euphorie, was Demokratie angeht.
Denn das war nicht immer so. Rund 4 Jahrzehnte lang wurde Taiwan diktatorisch regiert. Zuerst von Chiang Kai-shek und dann von dessen Sohn und Nachfolger Chiang Ching-kuo. Erst nachdem 1987 das Kriegsrecht aufgehoben wurde, begann sich die Insel zu öffnen. In Meinungsumfragen spricht sich jeweils eine gute Mehrheit der Taiwaner für die Homo-Ehe aus. Gleichzeitig sagt aber auch eine Mehrheit, dass sie es nicht akzeptieren könnte, wenn das eigene Kind homosexuell sei. Ein Widerspruch?
Viele Taiwaner finden eine pluralistische Gesellschaft toll. Es ist für sie ein Zeichen von Fortschritt. Da sind die meisten dafür, solange es sie selbst nicht betrifft oder das eigene Leben erschwert.
As long as it doesn't complicate my life.
Anders als im Westen gibt es in Taiwan zwar kaum Druck von religiösen Institutionen. Homosexualität ist nicht wie im Christentum mit Sünde behaftet, doch machen dafür konfuzianische Wertvorstellungen vielen Schwulen und Lesben das Leben schwer. Dazu gehört etwa, den Familienstammbaum weiterzuführen.
Ich denke, dieser Druck ist vor allem für Einzelkinder sehr hoch. Wenn er oder sie dann auch noch von den Eltern finanziell abhängig ist, sollte diese Person sehr vorsichtig sein, bevor sie sich outet.
Zurück im Einwohnermeldeamt in Taipehs Wanhua-Bezirk. Es ist ein modernes Hochhaus im sonst traditionellen Stadtviertel, bekannt für seinen Schlangenmarkt und den fast 300 Jahre alten Lungshan-Tempel. Von traditionellen Vorstellungen der Ehe lässt sich der Aktivist Ti Tia Wei jedoch nicht abschrecken. Den Beamten, der ihn gerade abgewiesen hat, fragt er rhetorisch:
Heute geht es also nicht. Soll ich dann morgen wiederkommen? Nächsten Monat? Nächstes Jahr oder erst im nächsten Jahrhundert?
Der Beitrag von Taiwan-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia hat heute ihren Jahresbericht 2012 veröffentlicht. Der Pro Helvetia standen 34 Millionen Franken zur Verfügung. Davon flossen knapp 90% direkt in die Förderung von Schweizer Kultur im In- und Ausland. 2012 sind etwas mehr Gesuche bei der Kulturstiftung eingegangen als im Vorjahr. Insgesamt fast 3.500. Und im vergangenen Jahr wurden nicht ganz 50% der Gesuche bewilligt. Schwerpunktmäßig kommen sie aus den Sparten visuelle Künste, Literatur und Musik. 2012 war für die Poelvetia das erste Betriebsjahr mit dem neuen Kulturfördergesetz. Die Kulturstiftung hat sich neu organisiert. Eine zentrale Rolle spielen die Nachwuchsförderung und der internationale Austausch. Heute hat das Bundesamt für Kultur bekannt gegeben, wer die Grand Prix Design 2013 erhält. Ausgezeichnet werden der Textilgestalter Martin Leuthold, der Grafiker Armin Hoffmann und das Architektenduo Trix und Robert Hausmann. Christoph Hefti, Mitglied der Eidgenössischen Designkommission, sagt, was die Preisträger verbindet.
Das großartige Lebenswerk natürlich, die Kreativität und, wie man so schön sagen kann, the Swiftness.
Die Grand Prix Design des Bundesamtes für Kultur sind mit je 40.000 Franken dotiert. Das Museum für moderne Kunst in Wien sei zu einer Amüsiermeile für Bildungsbürger verkommen. Und deshalb schließe das Haus bis auf Weiteres. So hieß es heute auf der Homepage und in einer Pressemitteilung des Museums. Das war eine Falschmeldung. Verbreitet hat sie ein russischer Künstler im Namen der Museumsdirektorin. Außerdem fertigte er eine täuschend echte Fälschung der Museums-Homepage an, auf der er die Schließung verkündete. Damit wollte der Künstler nach eigenen Angaben gegen die ökonomische Abhängigkeit der Museen protestieren. Der Brite Alexander Graham Bell hat das Telefon zwar nicht erfunden, aber er hat es maßgeblich weiterentwickelt und funktionsfähig gemacht. Jetzt gibt es ein Tondokument, auf dem der Telefonpionier zu hören ist. Das historische Dokument ist fast 130 Jahre alt und deshalb ist das, was der Mann sagt, kaum zu verstehen. Identifiziert haben die Stimme von Bell Mitarbeiter des Smithsonian Museum in Washington. Der Direktor des Hauses sagt dazu, Zitat, Alexander Graham Bell hat uns allen die Stimme von anderen gebracht. Seine Stimme zu identifizieren ist ein wichtiger Moment für die Geschichtswissenschaft.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.